Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Und jetzt kommt gleich euer erster Top, denn ihr hört seine Stimme, Bernd Schwickerath.
Ist das ein Traum für alle? Für mich persönlich schon. Tag, Herr Fetzer.
Ich weiß, dass es für dich ein Traum ist. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt hier in diesem Podcast.
Ja. Die Top Flops. Wenn wir positiv über Köln und Krefeld reden, das gefällt mir besonders gut.
Ja, genau, Köln, Krefeld, genau. Und dann, gut, dass Iserlohn nochmal verloren hat jetzt und vielleicht auch nicht die Top Ten schafft, oder? Dann musst du nicht nur über andere Westteams sprechen.
Ich bin ein Iserlohn-Fan, hast du gehört letzte Woche.
Ja, absolut. Du bist nicht Iserlohn-Fan, du hast gesagt, die alle erreichen sicher die Playoffs, die kommen sicher.
Und werden Deutscher Meister.
Und werden Deutscher Meister. Ja, die nächsten 10 Jahre.
Komm, wir fangen mal mit Köln an.
Abwechslung mal, ja.
Ja, würde ich auch sagen. Also über Köln reden wir ja relativ selten, weil die spielen eine unspektakuläre Saison. Jetzt haben sie mal am Wochenende 2 Spiele gewonnen. Der hat sie Glückwunsch dazu.
12 Siege in Serie. Hey, seit Anfang November haben die nicht mehr nach 60 Minuten verloren. 2. November, das geht jetzt über 2 Monate, diese Serie. Jetzt sind es 12 Siege
und auch
Serie.
Was für Monate, ne? Mit den ganzen Spielen unter der Woche, ne?
Absolut, ja. Und der Rekord steht ja bei 15 Siegen Adler Mannheim in der Saison 2001-2002. Damals von November bis Januar, also ähnlich wie die Kölner Haie jetzt ihre Serie so starten, in der gleichen Saisonphase. 5-4 in Ingolstadt, eher über die Offensive, 3-1 in Augsburg. Machst halt dann auch mal in Ingolstadt 67 Sekunden vor dem Ende das entscheidende Tor, Oliver Kaski. Da rutschen die Dinger halt dann auch rein. Aber ja, läuft, vor allem in der Offensive. Die haben über 3,5 Tore pro Spiel bei Even Strength geschossen. Also insgesamt sind sie über 4 Tore pro Spiel bei der Serie jetzt, aber über 3,5. Also die schießen immer mindestens 3 Tore im Schnitt oder 3,5 im 5-5. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, und das ist wieder das, was wir schon häufiger gesagt haben, die können auf alle Arten gewinnen. Ne? Die können so ein wildes Spiel in Ingolstadt gewinnen, wo sie schon 2-0 zurückliegen. Die können aber auch, oder 3-1 zurückliegen, und die können aber auch ein Spiel in Augsburg gewinnen, wo es bis zum Ende relativ torarm ist.
Ja, und jetzt ist auch Gregor McLeod wieder zurück. Tor und Vorlage beim 5-4 gegen Ingolstadt, also gleich mal wieder mit 2 Punkten zurückgemeldet. Maxi Kamara hat in 8 Spielen in Serie gepunktet, 9 Tore in diesen 8 Spielen geschossen, 2 Vorlagen. Also, was schon auch auffällig ist, ist die Tiefe, die die Kölner Haie haben. Natürlich, Russell macht da auch seine Tore, ist der 3. Torschütze der Liga. Aber du kannst eigentlich sagen, okay, wenn da mal einer nicht trifft oder sogar verletzt ausfällt, dann springt halt ein anderer in die Bresche, und das ist schon stark.
Ja, dann das nächste Top ist natürlich das Winter Game, weil diesmal hat irgendwie alles gepasst. Ne? Das Wetter hat gepasst, die Atmosphäre hat gepasst, das Spiel hat gepasst, obwohl Dresden natürlich überhaupt nicht gut drauf ist, da kurz vor Schluss in Führung zu gehen. Dieses Tor von McCrane, ja, am Ende noch verloren, weil dann halt Ronning und Kirk kommen. Aber insgesamt war das, glaube ich, schon ein guter Tag für Dresden und generell die DEL. Die Aufmerksamkeit dürfte auch da gewesen sein. Wie gesagt, Stadion war ausverkauft. Und ich muss auch mal deinen Arbeitgeber loben, Magenta. Also ich finde, das war eine gute Übertragung, vor allem diese Spider-Cam, diese fliegende Cam darüber, das waren echt schon ganz gute Bilder. Was? Hat mir grundsätzlich gefallen. Also ich habe es mir komplett angeguckt im Fernsehen, und es heißt ja immer so, und das sage ich ja auch selber, Leute, die dann nicht so involviert sind, weil es halt weit weg ist und weil es halt schon so oft jetzt Winter Games gab, die sind dann nicht mehr so ganz mitgenommen. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwie gedacht, ich schalte aus oder ich schalte um oder ich daddel mal auf dem Handy rum oder sowas. Ich habe so echt aufmerksam geguckt und war eine runde Sache, würde ich sagen.
War es auch deswegen so gut, weil es wirklich Winterwetter war, also Minusgrade, dann sogar Schnee, und dann haben wir gedacht, okay, das ist wirklich
aber halt
Eishockey.
Nicht richtig Schneefall, ne, dass du nicht mehr spielen kannst, war so ein bisschen, ne? Das war eigentlich ideal.
Und auch die Stadiongröße auch richtig gut, oder? Ja. Wenn du dann so ein 50.000, 60.000 Zuschauerstadion spielst, ist vielleicht fast ein bisschen zu groß, 32.000 da im Rudolf-Habig-Stadion, fast optimal.
Ja, fand ich auch, absolut. Und wir müssen natürlich wieder über Liam Kirk reden, ne? Also wieder 2 Tore gemacht, auch ja halt das Siegtor in der Verlängerung, und er hat jetzt 9 Spiele in Serie getroffen und in der Zeit jetzt nicht immer nur 1 gemacht, sondern sogar 15 gemacht.
Und das ist jetzt schon langsam, geht das in Richtung Rekord, ne? Also Jan Austin, 98, 99 waren es mal 13 aufeinanderfolgende Spiele für ihn, haben wir ja gesagt, hat er zwischenzeitlich mal ein paar verletzt gefehlt. 4 Spiele hat er da insgesamt verpasst, aber auch bei Spielen am Stück, also wirklich jetzt von deiner Mannschaft auch in Serie, Serge Beresin, 95, 96, 14 Tore in 10 aufeinanderfolgenden Spielen, und Jürgen Rumrich eine Saison später oder eine Saison davor, 94, 95, auch 14 Tore in 10 aufeinanderfolgenden Spielen. Das heißt, wenn Kirk noch einmal trifft im nächsten Spiel und dann in 10 aufeinanderfolgenden Spielen getroffen hat, dann hat er da den Rekord und vor allem auch von der Anzahl der Tore auch den Rekord, weil er hat jetzt schon die 15 Tore gemacht. Ja. Und wenn er noch auf 13 Spiele kommt, dann hat er da auch Jan Austin eingeholt bzw. überholt, weil er dann mehr Tore schießt. Und insgesamt ist jetzt auch Kirk bester Torschütze in der DL, hat da Riley Barber überholt, 28 Tore für Kirk, Barber mit 27, dann Russell mit 24, aber jetzt zu dem Zeitpunkt schon bei 28 zu sein, das ist schon außergewöhnlich.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so gering, dass wir dieses Jahr 30 Tore-Männer in der DEL haben. Gab es, glaube ich, auch nicht ganz so oft. So, gucken wir mal auf die Flops. Da müssen wir jetzt langsam mal über Nürnberg reden. Ne? 1-3 in Bremerhaven, 1-4 in Ingolstadt. 7 der letzten 8 verloren. Und man muss sagen, ja, es war gegen Ingolstadt ein bisschen besser, aber in der Offensive hapert es halt. Ne? Und wir hatten ja Anfang der Saison oder so nach so einem Drittel der Saison hatten die Nürnberger ja so sehr, sehr viele Verletzte und man dachte, boah, krass, wie die da durchkommen. Jetzt sind ja viele zurück und seitdem läuft es irgendwie nicht mehr so gut. Ne?
Ich war gestern auch in Nürnberg. Ich finde, da war es dann wieder vom Tempo, vom Vorcheck, auch von den Chancen, die sie hatten, war es wieder besser. Also die hätten halt das Spiel auch gewinnen können oder auf jeden Fall müssen sie es nicht 1-4 verlieren. Hinten raus war noch ein Empty Net Goal. Aber Chancenverwertung war da ein Problem und ich habe mit Sebastian ja auch gesprochen, haben wir uns getroffen, haben wir kurz gequatscht und er meint halt zuletzt war es einfach emotionslos, irgendwie das Tempo war raus, haben einfach nicht das Eishockey gespielt, das sie ausgezeichnet hat und jetzt sind eben bis auf Braun und Böttner in der Verteidigung wieder alle da, also das Lineup ist voll, die haben alle Stürmer zur Verfügung und sie drohen trotzdem den Platz in den ersten 10 zu verspielen, in der ersten Playoff-Runde.
Ja. Und wird natürlich einfacher, wenn wir mal auf die nächsten Spiele gucken. Es geht jetzt nach Mannheim, dann zu Hause gegen München, dann das Derby gegen Augsburg. Also ein paar Punkte sollten sie da schon holen, aber wie gesagt, einfach wird's nicht.
Ja, vor allem Augsburg aktuell 5 Punkte und dann dieses direkte Duell, das ist dann, glaube ich, schon auch sehr, sehr entscheidend in Richtung Top 10. Apropos Augsburg, natürlich auch ein Flop, eine sehr unschöne Nachricht. Florian Elias, wir haben es ja angesprochen, dass er suspendiert worden ist, aber die Augsburger Allgemeine berichtet jetzt von häuslicher Gewalt und berichtet darüber, dass er in der Silvesternacht seine Freundin geschlagen haben soll und dann anschließend von der Polizei betrunken am Steuer aufgehalten worden ist. Wir haben ja angesprochen, dass er was gepostet auf Instagram, das ist mittlerweile gelöscht, das Profil ist gelöscht, also da scheint mehr im Argen zu sein, leider.
Ja, und wenn sich das denn bewahrheitet, ja, leider der nächste Fall, ne? Diese Sportart hat echt ein Problem mit solchen Fällen, ne? Mit Gewaltfällen, mit Gewaltausbrüchen, mit Missbrauchsfällen, ne? Das ist halt leider immer wieder in dieser Sportart zu finden.
Schau mal, was sonst noch war an diesem Wochenende in der DEL. Jeremy McKenna muss man ansprechen, denke ich, positiv. Hattrick beim 6-0 gegen den deutschen Meister, den künftigen, die Iserlohn Roosters. Ja. 13 Tore jetzt.
Kleiner Rückschlag
für uns. 13 Tore, jetzt die meisten bei München. Hat er auch schon ein bisschen gedauert, bis er da so richtig in Schwung gekommen ist. Aber jetzt gerade bei diesen Toren oder bei 2 zumindest davon gegen Iserlohn. Also das zweite war ja wirklich wieder so ein klassischer McKenna-Schuss ins kurze Kreuzeck. Das Ding reingenagelt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat er ja letztes Jahr in Nürnberg gezeigt. Das hat er in München noch nicht so zeigen können, aber mittlerweile kommt er so ein bisschen ins Laufen. Und Wolfsburg war noch gut am Wochenende. Die haben wir oft kritisiert jetzt. Die haben jetzt im Kampf um die erste Playoff-Runde 2 Siege eingefahren. Nach davor 5 Niederlagen. Auch Matt White, der da rausstricht mit 1 Tor, 4 Vorlagen. Also Wolfsburg jetzt nach diesen 2 Siegen am Wochenende wieder ein bisschen besser.
Ja, gucken wir in die DL2. Dort marschiert das Top-Trio weiter. Könnte fast schon Flop sein, weil es dann ein bisschen langweilig wird. Andererseits für die 3 Teams natürlich top. Krefeld, Kassel und Rosenheim gewinnen weiter. Als einzige Teams am Wochenende 6 Punkte geholt. Und der dritte, also Rosenheim, auf den 4. Landshut hat jetzt schon 14 Punkte Vorsprung. Das heißt, Viertelfinale sollte für die 3 Teams jetzt schon mal komplett klar sein. Und gucken wir ein bisschen auf Krefeld, denn ich war ja gestern beim Derby. Also Krefeld gewann erst 6-3 gegen Landshut. Da war das erste Drittel gar nicht so gut, aber im zweiten Drittel haben sie Landshut da komplett überrollt. Also ich habe mit ein paar Leuten aus Krefeld gesprochen, die natürlich dann auch eher die KIV-Brille aufhaben. Aber die haben alle gesagt, boah, mit der Leistung aus dem zweiten Drittel gegen Landshut könntest du wahrscheinlich auch ein paar DL-Teams vor Probleme stellen. Am Sonntag wiederum fand ich es gar nicht so doll, wenn wir das mit den ersten beiden Derbys vergleichen, wo die Krefelder die Düsseldorfer ja komplett hergespielt haben, war das gestern eher so ein Kampfspiel und so ein Arbeitssieg, trotzdem am Ende 3-2 gewonnen. Und auch wenn wir auf einzelne Leute gucken, ne, Gugula und Santos jeweils mit 2 Toren und 2 Vorlagen am Wochenende und natürlich der Name des Wochenendes war Max Newton. Den fand ich gar nicht so auffällig jetzt am Sonntag, aber zumindest wurde sein Vertrag verlängert und der ist ja der absolute Topscorer der ganzen Liga mit aktuell 45 Punkten, 21 Tore schon und das in 33 Spielen. Und das war natürlich der erste Riesenjubel dann am Abend, als die Vertragsverlängerung kurz vor dem ersten Bulli verkündet wurde. Und ja, könnte Max Newton auch einer sein, der in der DEL funktioniert? Ich glaube sogar wirklich, weil ich meine, der ist auch erst 28 und punktet seit Jahren und trifft und alles. Ich glaube, das wäre einer, mit dem Krefeld hochgehen könnte.
Ist halt interessant, ne? Weil Gogula, Müller kennen wir aus der DEL, hat zuletzt
Und Matsumoto und Weiß und wenn er noch
genau, alles genau, ja, klar, aber jetzt genau zuletzt dann Gogola und Müller noch gespielt in der DL. Santos ist auch einer, der, wo man sich dann die Frage stellt, haut das hin in der DL? Und schon langsam kann man ja, klar, ist noch ewig lang und dann kommen die Playoffs, aber ich find's trotzdem mal interessant zu schauen, wie würde sich dieser Kader dann in der DL schlagen. Insgesamt aber auch so ähnlich wie bei Dresden auch so ein bisschen bei den arrivierten DL2-Spielern jetzt schon eher älter der Kader, ne? 8 Spieler mit mindestens 33 Jahren. Also wir sehen es ja bei Dresden aktuell, Tempo ist schon wichtig in der DL. Also mal sehen, ob das dann klappen würde, wobei Krefeld ja DL-Erfahrung hat und auch weiß, wie du so einen Kader zusammenstellen musst. Und der Standort weiß auch, wie sich DL anführt. Wie gesagt, alles nur spekuliert jetzt in Richtung Aufstieg, ist noch ein langer Weg.
Ja, ist ein langer Weg, aber für mich ist Krefeld trotzdem aktuell der Top-Favorit. Wir haben natürlich auch mit Thomas Kupisch einen Trainer, der da wirklich alle ans Laufen kriegt. Also so ein Backcheck von Philipp Kogula habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Düsseldorf auch selten gesehen. Also der ist voll da. Die Sache ist natürlich, die du ansprichst. 8 Spiele älter als 33 und da ist jetzt Danny Austin-Birken noch gar nicht eingerechnet. Gut, der wird ja eh nicht wirklich spielen und selbst wenn die hochgehen, wird er ja nicht nochmal mitgehen in die DEL. Aber Dresden ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, weil in dieser zweiten Liga kannst du natürlich mit der spielerischen Klasse, die viele von diesen Leuten haben, natürlich auch so dominieren. In der ersten Liga, wenn du dann natürlich mehr verlierst und nicht in diesem Flow drin bist und dann es mehr auf Tempo ankommt, ich glaube, da müsste im Kader doch schon sehr, sehr viel passieren. Aber warten wir es erstmal ab.
Schauen wir auf ein paar Flops und das sind die unteren 7 der Tabelle, die am Sonntag alle verloren haben. Krimmitschau, Düsseldorf, die haben nur ein Spiel gehabt jetzt am Wochenende. Ne? Lausitz, Weiden, Kaufbeuren, alle ohne Sieg geblieben. Die Lausitzer Füchse am Wochenende 3-7 Tore, 4 Niederlagen in Folge. Haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf Platz 11. Also während die Top 4 davonziehen und punkten ohne Ende. Mittlerweile trennt sich da schon ein bisschen die Spreu vom Weizen in der Liga.
Ja, absolut. Also es ist immer noch eng, aber es ist nicht mehr so eng wie jetzt vor ein paar Wochen, wo du irgendwie gesagt hast, zwischen Platz 4 oder 5 und 12 sind es irgendwie 3 Punkte. Also mittlerweile ist da schon ein ganz ordentlicher Abstand drin. Was eben daran liegt, dass die oberen Teams alles gewinnen. Also auch Kassel 4-2 in Ravensburg, 5-1 gegen Freiburg, Tyler Benson mit einem Hattrick gegen Freiburg, Hunter Garland, 5 Punkte am Wochenende, 2 Tore und auch Rosenheim. Ne? Das ist ja so ein immer noch eigentlich die Mannschaft, auf die ich am meisten schiele. Auch wenn ich Krefeld für einen Top-Favorit halte, würde es mich echt nicht wundern, wenn Rosenheim das Ding am Ende macht. Souveränes 3-0 gegen Kaufbeuren, dann 5-2 in Weißwasser. Und da war vor allen Dingen spektakulär. Es war recht spannend im zweiten Drittel. Und dann macht Rosenheim innerhalb von 28 Sekunden 2 Unterzahltore. Und ja, dann führst du halt 5-2 und dann sieht es ein bisschen anders aus. Pulkin insgesamt 3 Punkte am Wochenende. Und wir müssen natürlich, wenn wir über Rosenheim reden, immer über Shane Henner reden. Habe ich ja schon mal gesagt, als ich ihn zum ersten Mal hier gesehen habe in Düsseldorf bei diesem Jubiläumsspiel, war ich völlig begeistert von dem, wie stark der ist und ist jetzt auch völlig zu Recht Spieler des Monats in der Liga geworden. Nämlich im Dezember hat als Verteidiger 5 Tore und 7 Vorlagen gemacht und vor allen Dingen auch was für Tore. Relativ späte Tore immer und eben auch dieses späte Siegtor im Derby gegen Landshut. Und aus meiner Sicht ist der gerade wahrscheinlich der beste Offensivverteidiger der zweiten Liga und wäre auch einer, wenn er nicht mit Rosenheim hochgeht, dass vielleicht ein anderer Erstligist sich den schnappt.
Und dann haben wir noch Jonas Nefin, der am Wochenende für Regensburg beide Spiele gewonnen hat. 5-1 gegen Bietigheim, 3-2 nach Verlängerung gegen Krimmitschau. 3 Gegentore also für ihn bei 71 Schüssen, bedeutet 97,1% und 94,9% starke Leistungen vom Goalie aus Regensburg.
Ja, absolut. NHL, gehen wir rüber?
Absolut.
Ja, fangen wir mit Herrn Dreiseitel an, oder? Große Ehrung für seinen 1000. Punkt. Die ganze Familie da, selbst die Oma wurde eingeflogen. Das fand ich schön in dem Interview, als er da gesagt hat, irgendwie, my dad was here, my mother, my sister and my Omi oder sowas. Ja, gesagt. Ja, das war halt echt schön. Ja.
Und da hat er gesagt, die ist noch fit, ne? Die ist noch sowohl körperlich als auch geistig fit. Und dann, ja, es ist dann doch, du siehst dann immer wieder bei diesen Ehrungen, auch Dreiseitel spricht er öfter mal an, nach seinem natürlich an dieser großen Karriere in Nordamerika. Familie, Freunde sind weit, weit weg und man merkt ihn dann schon an, wenn er dann Leute da hat, die ihm wichtig sind, das ist ihm schon auch wirklich sehr, sehr wichtig.
Total. Bleiben wir kurz bei einzelnen Spielern. Herr Ovechkin trifft wieder. Also der Mann ist ja sowas von tricky. Anfang trifft er gar nicht, dann trifft er immer, dann trifft er wieder gar nicht. Jetzt trifft er wieder jedes Spiel und steht jetzt bei 20 Toren. Und damit hat er die 21. Saison seiner Karriere mit mindestens 20 Toren gemacht. Also es gibt ja Leute, die schaffen das einmal im Leben. Der Mann hat es jetzt einfach 21 Mal geschafft und ist damit auf Nummer 2 der ewigen NHL-Liste. Nur Gordie Howe ist noch ein bisschen besser. Aber dann gucken wir auch mal auf Herrn Pasternak. Ich meine, der hat kein einziges Tor geschossen bei dem 10-2 der Bruins gegen die Rangers. Rangers, was mich dann schon ein bisschen überrascht hat. Übrigens Geeky auch nicht, also ein bisschen strange. Boston schießt 10 Tore, aber die beiden besten Torjäger treffen nicht. Aber er hat 6 Vorlagen in diesem Spiel gemacht. Und boah, den Namen musst du jetzt bitte aussprechen. Wer hat da 4 Tore geschossen in dem Spiel?
Warte mal kurz. Kuznutdinov.
Marat
Kuznutdinov. Ja. Er hat mich auf den falschen Fuß erwischt.
Aber ja, tut mir leid. Also der Name hat mich auch auf den falschen Fuß erwischt. Zum Glück muss ich nur Copy-Paste machen. Aber ja, 4 Tore in dem Spiel gemacht. Und wir müssen natürlich auch über Herrn Kutscherow reden. Ne? Also der hört einfach nicht auf. Steht wieder weit oben in der Scorerliste. Ist natürlich nicht ganz oben. Da sind McKinnon oder McDavid. Aber Kutscherow ist direkt da. Hat es wieder in 9 Spielen in Folge gepunktet. Und alleine in den letzten 4 Spielen hat er 14 Punkte gemacht. Also mehr als 3 im Schnitt. 4 Tore und 10 Vorlagen.
Ja, ist schon witzig, ne? Bruin schießen 10 Tore und es gibt 2 Hattricks und einer schießt 4 Tore mit Kuznetsov und Pavel Sacha macht.
Oh, das hast du schon ausgesprochen,
Respekt. Ja, ich, das ist, du musst sowas machen, Kuznetsov, ne?
Du musst aber tun, als wäre der Name in deinem Blut.
Kuznutdinov heißt er wahrscheinlich. Sacha macht auch einen Hattrick, die ersten beiden für die beiden und eben Pastrnak macht keinen Hattrick und Geeky macht auch keinen Hattrick.
Also, die haben kein einziges Tor geschossen, nicht keinen Hattrick.
Und trotzdem Pastrnak mit 6 Assists. Das ist ein eingestellter Teamrekord. Und die Boston Bruins haben sich dann gedacht, reicht jetzt mit den Toren auch. 10-2 gegen die Rangers. Ja. Am Sonntag haben sie damit 1-0 gegen die Pittsburgh Penguins gewonnen.
Auch schön. Ah, verloren, ne? Nee, Quatsch, gewonnen.
Gewonnen, ja.
Entschuldigung. Ja, gehen wir zu den Flops. Also Ottawa, da läuft es einfach nicht mehr, ne? 4 Niederlagen in Folge, am Wochenende 11 Gegentore in den beiden Spielen. Ja, es wird halt ohne Nummer 1 Torwart schwer. Warten wir mal ab, was jetzt aus diesen ganzen Geschichten da mit Ullmark wird. Aber gerade sieht das überhaupt nicht gut aus in Ottawa. Hoffen wir, dass Tim Stützle vor Olympia nochmal ein bisschen Selbstvertrauen tankt und da nicht komplett schlecht gelaunt anreist. Devils ebenfalls irgendwie in der Krise. 4 Niederlagen in Folge. Und es ist ja noch kein einziger Trainer gefeuert worden, obwohl die halbe Saison schon vorbei ist. Aber jetzt, wenn man so liest, Sheldon Keefe könnte wirklich der Erste sein, der bald geht. Muss. Und ja, müssen wir noch kurz natürlich über das Team reden, was nur einmal über den Fluss ist, nämlich die Rangers. Das 2-10 in Boston haben wir schon erwähnt, danach das 2-5 gegen Buffalo oder davor, ich weiß gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall 15 Gegentore gegen Buffalo und Boston. Joa, geht auch ein bisschen geiler.
Nochmal kurz zu den Tops. Colorado nach so einer kleinen Krise, 2 Niederlagen, wieder voll in der Spur. 8-2 gegen Ottawa, 4-0 gegen Columbus. Vegas mit 4 Siegen in Folge am Wochenende, 4-2 gegen St. Louis und 7-2 gegen San Jose. Dabei Thomas Schertl mit 2 Toren, 3 Vorlagen. Winnipeg gewinnt auch wieder.
Herzlichen Glückwunsch.
Erster Sieg, 5-1 gegen LA. Den zweiten 4-3 gegen die Devils. Hellebuck da im Tor, beim ersten war Comrie zwischen dem Pfosten und dann haben wir noch Carolina, Detroit, Tampa, Buffalo, Boston und Toronto, wenn wir alle nehmen, die alle ihre Siegesserien verlängern und Nylander mit einer starken Rückkehr.
Ja, absolut. Also man hat nämlich gesehen, dass der den Leafs gefehlt hat. Jetzt hat er direkt ein Tor, 2 Vorlagen gemacht und auch Matthews ist wieder da. Das heißt, in Toronto geht es wieder so ein bisschen bergauf. Die Typen, die vorne für Offensive sorgen wollen, machen es auch langsam wieder und das ist natürlich eine gute Sache. Aber wir haben natürlich noch einen ganz großen Flop aus der NHL, nämlich die Vancouver Canucks. Was ist denn da auf einmal los? Ja, klar, sie haben Quinn Hughes verloren, aber anfangs hatte es ja auch mit den neuen Spielern dann und ohne Hughes funktioniert, aber jetzt sieht sehr bitter aus, ne?
6-mal in Serie verloren, letzter im Westen, 11 Punkte Rückstand auf dem Playoff-Platz und da irgendwie auch ein Kader, den du jetzt nicht groß irgendwie verändern kannst so schnell, ja, weil dann doch diejenigen, die du vielleicht traden könntest, ja auch irgendwie No-Movement-Clauses haben, also wie schnell kannst du diesen Kader umbauen? Ja. Der Hughes-Trade waren ihnen da die Hände gebunden, weil es war klar, der wird nicht verlängern oder er will weg, dann versuchst du halt noch irgendwas zu bekommen für ihn.
Also hast jetzt gut gemacht, muss man sagen. Ne?
Genau, also du hast jetzt
zumindest zu holen und Rossi zu holen und noch einen Draftpick zu kriegen.
Genau. Also
ich finde, die haben das Beste rausgeholt.
Genau.
Aber wenn du vielleicht den besten Verteidiger der Welt verlierst, dann bist du halt danach wahrscheinlich keine bessere Mannschaft als vorher.
Ja, und dann ist das ist dann ein hybrider Rebuild, oder wie ist das dann? Was passiert da gerade bei den Canucks? So nennen sie es zumindest selber, der GM.
Genau, der GM hat es so genannt, ein Hybrid Rebuild, weil sie halt selber merken, dass es irgendwie so nicht weitergehen kann, aber man will halt nicht so komplett abstürzen und unten drin stehen. Man will halt dann sich denken, ja komm, wir schaffen es irgendwie so on the fly und gucken dann, dass wir vielleicht nur so ein bisschen runtergehen, aber dann wieder schnell hochgehen. Aber bei den Fans, wie gesagt, ist die Laune eine ganz andere. Gut, jetzt wissen wir, dass in Vancouver die Laune eh meistens nicht so gut ist, wenn die Canucks mal 2, 3 Spiele in Folge verlieren. Jetzt sind es, wie gesagt, 6 und Tabellenletzter. Aber die rufen jetzt nach, komm, brenn die Hütte nieder, bau neu auf. Und was natürlich dann da auch reinspielt, dass da so ein Kollege McKenna gedraftet werden könnte nächstes Jahr. Also er wird ziemlich sicher gedraftet im Sommer. Aber vielleicht auch in Nummer 1. Und das wäre natürlich für Vancouver schön, weil der kommt ja aus der Region. Und insgesamt ist das irgendwie alles ein bisschen strange, wenn wir überlegen, die 3 größten Jungstars der letzten Jahre aus Kanada. Also Connor Bedard, Macklin Celebrini und jetzt bald Gavin McKenna kommen ja alle aus dem Großraum Vancouver oder sogar aus der Stadt selbst. Und parallel geht's bei den Canucks komplett bergab und die wechseln halt auch, weil es natürlich ein Draft-System ist, zu anderen Clubs. Und jetzt wünschen sich die Fans in Vancouver, dass zumindest einer aus diesem Trio dann bei ihrem eigenen Team landet. Also reiß die Hütte ab, geh ganz nach unten, krieg den Nummer 1-Pick, hol McKenna und bau wieder neu auf. Das ist der Plan der Fans. Ob der Verein es durchzieht, warten wir es mal ab.
Interessante Diskussion übrigens zu den Namen Bedard und Celebrini im, ich glaube, es war der The Athletic Podcast, wo es darum ging, was ist eigentlich ein Generational Player und Generational Talent und ist vielleicht ein McKenna wieder eines und war Bedard eines. Wir haben darüber gesprochen, wie Celebrini jetzt in seiner zweiten Saison einfach brutalst abgeht und sind dann zum Schluss gekommen, okay, mit diesem Begriff Generational Talent wird vielleicht ein bisschen zu sehr um sich geschmissen. Also Celebrini sollte eins sein, Bedard vielleicht dann eher nicht und davor waren es halt McDavid und ja, Crosby, Ovechkin davor. Also alle 10 Jahre sind Generational Talents, dann ist es halt auch eine Spielergeneration, dann passt das.
Finde ich auch. Also 10 Jahre kann man schon nennen, aber irgendwie alle 2 Jahre ein neues Generationentalent auch so ein bisschen lächerlich, weil eine Generation umfasst halt nicht nur 2 Jahre. Ne? Das ist halt.
Genau, aber aktuell von den genannten von dir auch, Bedard, Celebrini, McKenna, nimm da von mir aus noch Leo Carlson dazu aktuell, dann ist halt schon Celebrini derjenige, der am meisten heraussticht.
Ja, absolut. Wobei man sagen muss, Bedard ist auch wieder deutlich, deutlich stärker, als er das in seinem zweiten Jahr war. Da muss man sagen. So, gucken wir mal in die AHL. Da gucken wir aber nur schnell auf die Deutschen, denn die waren relativ erfolgreich am Wochenende. Maxi Schuber hat wahrscheinlich richtig Ansporn gekriegt, dadurch, dass er nicht für Olympia nominiert wurde und hat einfach mal in einem Spiel 2 Tore geschossen, im nächsten dann 1. Also 3 Tore am Wochenende, 5 Verteidiger. Nicht ganz so verkehrt. Insgesamt steht er bei 15 Punkten. Joshua Samanski auch 2 Tore gemacht. Vielleicht hat den Olympia dann eher beflügelt. Und selbst Julian Lutz hat mal ein Tor gemacht und eine Vorlage in einem Spiel, also ganz gut. Stachowiak wiederum hat am Wochenende gar nicht gespielt. Ich habe es nochmal gegoogelt, ich habe nicht gefunden, ob der verletzt ist. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Keine Ahnung, war nicht so. Und zumindest Lukas Reichel hat auch mal einen Punkt gemacht, aber da läuft es auch in der AHL nicht so richtig. Nach 9 Spielen steht der aktuell nur bei 3 Punkten.
Ja, das also ist schon komisch, ne? Wenn du vergleichst es mit Szymanski in seiner ersten AHL-Saison, 27 Punkte in 34 Spielen, 7 Tore schon auch schon geschossen und ein Reichel, wo du sagst, das ist eigentlich ja First-Round-Pick und hat auch schon NHL gespielt, der sollte doch eigentlich in der AHL dann scoren, aber irgendwie ist der Wurm drin bei Lukas Reichel.
Ja, total. Vielleicht kann das ja irgendwie mit der Nationalmannschaft wieder in eine andere Richtung starten.
Dann schauen wir noch in die PWHL und zur 8:18 WM der Frauen fangen mit der P-Dub an und haben da eine wirklich schöne Nachricht aus deutscher Sicht, denn Nina Jupp-Smith hat am Wochenende ihre ersten beiden Spiele in der PWHL gemacht. Debüt nach Verletzung 2-4 gegen Ottawa, 0-1 gegen Montreal, da im Duell mit Sandra Abstreiter, die zwar nicht gespielt hat, aber mit ihrem Club. Einmal knapp 9 Minuten Eiszeit und dann gegen Montreal schon 12,5 Minuten, also 12:28. Kein Scorerpunkt gemacht, aber Vancouver hat jetzt vor Olympia noch 4 Spiele. Das heißt, Jupp Smith, wenn sie dann fit bleibt, kommt auf 6 Partien in der PWHL, sollte also genug Spielpraxis bekommen vor den Olympischen Spielen. Ganz, ganz wichtige Spielerin in der Verteidigung bei Deutschland, vor allem da jetzt Tabea Botthoff ja auch noch verletzt ausfällt. Rechtsschützin, Jupp Smith ist auch Rechtsschützin, wird in allen Spielsituationen auf dem Eis sein, war auch bei der Olympia-Qualifikation extrem wichtig und jetzt Verletzungspause überstanden.
So ist das. Wir müssen aber auch noch über einen Flop aus der PWHL reden. Ich meine, da kann jetzt vielleicht die Liga nichts für, wobei ich es gar nicht genau weiß, denn es gab ja auch ein Spiel in Minnesota. Und wenn ihr so ein bisschen die politische Lage verfolgt habt, gerade in Minnesota, wisst ihr ja, was da passiert ist. Ne? Die ICE-Agenten, diese Einwanderungsbehörde, die Behörde, die da durch Städte rockert und da wahllos Leute festnimmt und jetzt sogar jemand erschossen hat. Die ist natürlich sehr in der Kritik und es gab auch relativ viele Fans, die wollten wohl Anti-ICE-Symbole mitnehmen und das wurde denen alles abgenommen am Halleneingang. Das schreibt zumindest The Hockey News. Und ich sage mal so, wenn man grundsätzlich von sich sagt, ey, wir wollen nicht in politische Debatten eingreifen, okay, dann macht's nicht. Aber mir kann ja keiner erzählen, dass der nordamerikanische Sport oder auch die PWH irgendwie unpolitisch sein. Ne? Vor jedem Spiel laufen da Hymnen, da werden irgendwie Militärleute geehrt, da wird die Polizei abgefeiert und sowas. Ne? Also meine Meinung ist immer, wenn Politik, ja, dann bitte auch die andere Richtung zulassen. Ne? Also das geht für mich gar nicht, ist ein totaler Flop. Und gerade in einem Land, was dann immer was auf Meinungsfreiheit und Free Speech und Freedom und sowas erzählt, finde ich das relativ unwürdig, dass solche Symbole und solche Protestsachen dann da abgenommen werden am Halleneingang.
Ja, unwürdig und insgesamt jetzt mal weg vom Sport, sondern in die Politik einfach sehr, sehr bedenklich, diese Entwicklungen.
Sowieso, das ist gar keine Frage. Ganz klar.
Ja. Ein weiterer Flop aus deutscher Sicht, ich habe gerade über Tabea Botthoff gesprochen, wenn wir wieder auf die Spielerinnen schauen, Hanna Weichenhain, jetzt sind wir bei den U18-Frauen, spielt ja eigentlich, hätte U18-Weltmeisterschaft spielen sollen, hat sich aber verletzt, verpasst nicht nur die U18-WM in Ritten, die BWM, die heute für Deutschland startet mit einem Spiel gegen Frankreich um 13 Uhr, sondern Hanna Weichenhain verpasst auch die Olympischen Spiele. Katharina Heckelsmüller ist danach nominiert worden. Wie gesagt, Deutschland heute in Ritten, erstes Spiel gegen Frankreich. Und ich würde auch sagen, Flop, wenn wir zur AWM schauen, ist so die mangelnde Ausgeglichenheit. Es war klar, dass Kanada, USA da wieder durchpflügen, aber die Ergebnisse sind schon krass von den Top-Teams gegen die kleineren. USA 13-0 gegen die Slowakei, 9-1 gegen Tschechien, Kanada 9-0 gegen die Schweiz. Also das sind ja keine deutlichen Ergebnisse, das sind wirklich Klatschen.
Ja, das sind 30-1 Tore oder also sogar ein bisschen mehr als 30. Also keine Ahnung. Man kann natürlich den Kanadiern, Amerikanerinnen keinen Vorwurf machen. Die Ausbildung ist halt meilenweit voraus allen anderen Ländern und das natürlich auch, gerade wenn du auch die Masse an Spielerinnen hast, dass du da die anderen Teams abzockst, ist völlig klar. Aber ja, irgendwie ist es schade. Also ich habe mir die Highlights angeguckt von dem Spiel von Kanada gegen die Schweiz. Also das sieht ja teilweise aus, als würden die Kanadierinnen, ohne jetzt den Schweizerinnen irgendwie zu nahe treten zu wollen, irgendwie so um so Pylonen rumfahren. Die haben einfach gar keine Chance. Also es ist fast, als würden da irgendwie Erwachsene gegen Kinder spielen. Und ja, keine Ahnung, ob das eine gute Entwicklung ist. Aber grundsätzlich sorgt die PWHL ja vielleicht dafür, dass auch in anderen Ländern ein bisschen mehr ins Frauen-Eishockey investiert wird und dann eben nicht nur diese beiden Länder alles komplett dominieren.
Das ist die Frage. Oder ob es halt noch krasser wird und der Unterschied dann nochmal krasser wird. Man muss halt auch sagen, bei der U20-Weltmeisterschaft der Männer haben wir es auch teilweise gesehen, aber da können dann vielleicht die Mannschaften, wie jetzt in dem Fall Deutschland, Dänemark, durch Physis, durch harte Zweikämpfe, durch geblockte Schüsse, durch Checks noch so ein bisschen was wettmachen. Das ist bei den U18-Frauen noch nicht ganz so möglich. Und da ist auch der körperliche Unterschied dann zu sehen, aber spielerisch ist der Unterschied einfach krass. Übrigens spielerisch, apropos und Nordamerika, googelt Abby Murphy, Minnesota. Abby Murphy, die ja auch für die USA spielt bei den Olympischen Spielen, ist noch am College Minnesota. Diese Vorlage überragend, geht über links rein ins Drittel, lupft sich das Ding hoch, spielt es dann aus der Luft der Verteidigerin zwischen den Beinen durch und mit einer Hand dann rübergelegt und dann natürlich ein Tor. Also ein super Assist von Abby Murphy. Da gibt es natürlich auch aus dem College immer wieder Highlights. Und ein Highlight ist auch weiterhin Nela Lopushanova. Letzte U18-Weltmeisterschaft für sie. Die wird tatsächlich jetzt im Februar schon 18. Die Lopushanova, obwohl wir erst 4 Jahre oder so über die sprechen, da wird die schon 18. 4 Tore beim 5-2-Sieg der Slowakei gegen Finnland. Also die will da nochmal auf jeden Fall auf sich aufmerksam machen, als hätte sich das nicht schon genug getan bei den letzten U18-Weltmeisterschaften und auch A-Weltmeisterschaften.
Ja, gibt ja nicht viele Leute, die sagen, sie ist wirklich auf dem Weg dahin, die beste Spielerin der Welt zu werden. Und das wäre dann eben mal keine Nordamerikanerin, aber sie ist natürlich die große Ausnahme.
A-Weltmeisterschaft im Sinne von A-Nationalmannschaft. Ich weiß, dass die Slowakei noch nicht A-Gruppe spielt, aber auch bei den Erwachsenen hat Lopushanova ja schon gespielt. Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Wenn ihr Bock habt, diesen Podcast jeden Wochentag zu hören, immer zur Mittagspause, dann auch ein bisschen kürzer, in 10 Minuten alles zusammengefasst, was so in der Eishockey-Welt passiert, dann geht auf steady.de/bisselhockey und testet das Ganze mal 30 Tage aus und bleibt dann natürlich dabei. Unsere 10 Minuten Eishockey immer von Dienstag bis Freitag und ansonsten bleibt mir nur noch euch eine schöne Woche zu wünschen und Danke zu sagen. Herzlichen Dank an Bernd Schwickerath.
Herzlichen Dank an Christoph Fitzer.